So, und hier ist Folge 89 von HSV
Meine Frau!
Seit langem mal wieder in voller Besetzung. Moin, moin, Kai.
Moin!
Schön, dass du wieder da bist.
Ja, dankeschön.
Strahlst.
Schön, dass ich da sein darf.
Ja, braun geworden. Malle hat dir gut getan.
Ja.
Und jetzt bist du wieder gestärkt hier.
Kaum bin ich hier, verlieren wir wieder, ne? Ja. Also von Malle war das alles positiv aus, aber naja.
Gut, müssen wir uns jetzt wieder neu reinfinden. Bones ist auch noch da.
Hallöchen.
Schon wieder mit dem Handy in der Hand. Check nochmal die letzten Stats. Und Gato.
Moin.
Ich bin Stübi und wir melden uns nach dem Derby-Rückspiel, würde ich fast sagen. Insgesamt steht es jetzt 2019 4:2 für den HSV. Aber leider, ja, Auswärtsniederlage 0:2. Und das tat schon weh, muss man sagen. Aber irgendwie nicht so, wie ich es erwartet hätte. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist es so, also jetzt eigentlich derby-technisch egal, sondern ich traue mir den 3 Punkten hinterher. Wie geht's euch?
Ich muss sagen, seit Montagabend bin ich ein bisschen krank.
Ja,
ja. Ich weiß nicht, ob es zusammenhängt, aber auf jeden Fall hat es meiner körperlichen Verfassung nicht gut getan. Ich denke, Helm-Peters Genesung würde es auch nicht gut getan haben, der ja die Hüfte operiert bekommen hat.
Wobei er sich gemeldet hat, alles in Ordnung soweit. Ne?
Schon gut. Ja. Aber das stimmt tatsächlich, dass
Man
war im Tunnel.
Wir wollten die perfekte Saison.
Das Große und Ganze stimmt irgendwie auch immer noch. Es ist nicht mehr so ganz so zementiert. Man ist nur noch zweiter Platz. Aber man konnte immerhin sagen, naja, uns geht's ja eigentlich gut, so nach dem Motto.
Und immer noch Tabellenzweiter.
Es war nicht, also ihr dürft den Derby-Sieg haben jetzt und dafür steigen wir auf. Irgendwie hat man sich das so insgeheime gesagt, aber es war trotzdem ganz und gar nicht schön, das sich mit anzuschauen.
Kai, war das nur ein Ausrutscher jetzt?
Ich glaube ja. Ich glaube, umso weiter man vom Spiel weg ist, kann man auch vielleicht sogar ein, zwei positive Aspekte sehen, wie zum Beispiel, dass das vielleicht auch ein Warnsignal war und man eben, ich meine, letzte Saison hat man Pauli so abgefiedelt und danach ging es bergab.
Der Schuss vom Bug zur rechten Seite.
Und was mich jetzt einfach überzeugt, und ich finde, da darf man nicht nur ein Spiel in die Bewertung mit reinnehmen, sondern muss man den gesamten Saisonverlauf bisher mit reinnehmen, ist, dass die Spieler, die jetzt auch neu zum Kader dazugestoßen sind, die Bolt da auch mit der Ansage zusammengestellt hat, dass sie sofort funktionieren müssen, dass sie tatsächlich anscheinend sofort auch funktionieren in der zweiten Liga.
Trotzdem, ich wehre mich ja jetzt dagegen, dass wir alles schönreden, sondern wir müssen auch mal der Tatsache ins Auge sehen, dass einige Spieler wirklich beschissen gespielt haben. Und es ist jedes Mal dasselbe, wenn mal wieder dann eine Niederlage kommt. Vorher redet man sich die Leute teilweise auch ein bisschen schön. Und ich nenne mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel Jatta.
Ja.
So, also das ist ja wirklich, das haben wir schon oft thematisiert und er hat auch eine gute Entwicklung hinter sich und diese ganze Story, klar, unglaublich, da hat er sich toll gegen gewehrt, aber jetzt müssen wir doch einfach mal messen, was er auf den Platz bringt mit dem Ball am Fuß, weil Geschwindigkeit ist gut, aber Usain Bolt setzt sich ja auch nicht durch in der Premier League, sondern irgendwie reicht es gerade fußballerisch auch nicht, ne? Also ich fand, das war so eine Minusleistung und keiner spricht es so richtig aus, weil sich keiner so richtig traut, aber das muss man auch mal sagen dürfen, das war auch unterirdisch.
Genau, vor allem technisch, also bei den einfachsten Ballannahmen sind die ihm über den Schlappen gerutscht oder die sind ihm wieder dahin zurückgesprungen, wo die Bälle gerade herkamen.
Kontersituation.
Einfach viel Scheiße am Fuß.
Genau, ja. was man dann kritisieren muss, wenn du Scheiße am Fuß hast, das passiert ja jedem.
Du musst nach 30 Minuten raus.
Genau, und du musst dann vor allen Dingen nicht noch, es wird so vogelwild dann bei ihm, dass er dann immer noch einen Antritt macht und so weiter. Er muss dann lernen, erstmal 3 Querpässe wieder zu spielen oder das Spiel zu beruhigen, auch für die Mannschaft dann nicht irgendwie noch mehr Chaos reinzubringen. Und das hat er nicht getan. Ich finde, wenn man sieht, dass die ersten Sachen nicht funktionieren, dann probiert er es eher noch öfter, anstatt sich dann mal zurückzunehmen.
Ähnlich schwach, also ihr könnt gerne noch mehr nennen. Ich fand Naray auch wirklich, wirklich schlecht. Das war so ein bisschen ein Spiegelbild der letzten Saison, auch wo klar wir auch geblendet wurden durch die Tore und es wird immer wieder so sein. Letztes Spiel war ja auch, da hat er dann gewirbelt und vorbereitet und so, aber auch da finde ich diese Ballfertigkeit macht einen wahnsinnig und passt eigentlich noch nicht so richtig hundertprozentig zum Spiel und auch Wagnermann, ich weiß, 18 Jahre alt, gerade neu reingeschmissen, aber auch da, also man hat schon gemerkt, da, das waren jetzt so 3 Positionen nur, wo du gemerkt hast, dass der Ball nicht so richtig das macht, was der Kopf bzw. Körper vorgibt und dann ist das Spiel auch richtig gestört.
Bei Wagnermann, wir können doch nicht wissen, dass Dieter unseren Podcast hört, wir haben ihn ja in die Startelf geredet, letzte Folge. Aber tut uns leid, lieber HSV-Fans.
Ja, es hätte dann doch Duziak sein sollen. Lieber ein bisschen langsamer. Ja. Und aber ballsicher. Ich will wieder mehr Ballsicherheit haben, weil das ist das, was einen am verrücktesten macht. Und ich finde, das bringt den Rhythmus vom Spiel auch am meisten raus, wenn so leichte Ballverluste entstehen. Weil du merkst einfach, die Körpersprache ist doch immer, alle nehmen so ein bisschen die Arme hoch und es ist halt kein normaler Ballverlust, sondern wenn es sozusagen die eigene technische Unfertigkeit ist, dann zieht das immer der ganzen Mannschaft so 10% ab und das ist Gift.
Ja, was man heute noch gelesen hat in den Gazetten ist, dass auch vorne wahrscheinlich oder eventuell rotiert wird Hinterseher. Ich fand ihn auch sehr schwach und man muss leider sagen, dass ich finde seine Saison bisher sehr gut. Aber man muss leider sagen, dass Schwächen vorne in der Sturmspitze immer gleich bedeuten, dass wir das Tor dann eben nicht machen. Und er hatte sie auf dem Schlappen und das tut natürlich mehr weh als alles andere. Und dementsprechend stand heute zur Debatte, im nächsten Spiel mit Harnik und Hunt dann die Routinese zu bringen.
Ja, war Hunt denn, also Kittel muss man auch sagen, ist ein bisschen untergegangen, wurde aber auch, glaube ich, mit runtergezogen von der allgemeinen schlechten ersten Halbzeit so. War Hunt dann eine Verbesserung?
Ich fand, er hat das Spiel, was bis zur Pause fand ich, ein sehr stressiges und hektisches Aufbauspiel des HSV war. Also ich hatte dann das Gefühl, dass sie...
Fandest du es hektisch und stressig? Also, ich fand es eher lethargisch.
Bis zur 25., 30., wo der HSV wirklich langsam Sicherheit gewann, ging ja kein Ball mehr oder weniger gefühlt über die Mittellinie oder ins dritte Drittel des Gegners hinein und dass die Bälle relativ schnell vertändelt wurden und dass die beiden Jungen noch der bessere Innenverteidiger war und dass Van Drongelen und Wagnermann, die meisten Angriffe sind ja über rechts angelaufen worden, sehr unsauber aufgebaut haben. Ja,
sie haben halt, Pauli hat halt im Mittelfeld Manndeckung gespielt, ne, und deswegen auch teilweise bewusst Van Drongelen mit dem Ball bis ins letzte Drittel laufen lassen. Und sozusagen ihm angeboten, ja, spiel ruhig den Pass in die Gasse. Und das ist leider auch echt in die Hose gegangen.
Und da hatte der HSV dann erst Mitte der ersten Halbzeit, so 25., 30., ein Mittel gefunden, um da das System irgendwie zu umgehen. Aber ich hatte das Gefühl, es ist sehr hektisch und unsauber nach meinem Blickwinkel gewesen.
Lag das denn, dass wir am Ende mit nichts dastehen, auch so ein bisschen am Schiri und dieser Geschichte mit Jatta, war der Ball über die Linie oder ist das keine Ausrede?
Ist ein Skandal. Was pfeift er? Also für mich ein Skandal. Was pfeift er da? Es war ein klares Tor. Irgendwie, er steht noch nicht mal auf der Linie, auf der anderen Seite, irgendwie schräg versetzt, hebt er einfach so den Arm, weil er irgendwie vielleicht eine Fliege da wegschlagen wollte. Also,
es war schon eng, ne? Es kann ja auch sein, dass es war, aber wie kann es dann
Zweifel
sein?
Zweifel für den Stürmer.
Ja, alles gut, Jungs, aber trotzdem, dann hast du doch den Videoassistenten. Wie kann es denn sein, dass im modernen Fußball, im Milliardengeschäft Fußball, keine Kamera zentral über der Torauslinie ist?
Ja, das ist auch da dieses.
Es gab immer noch, das wird jetzt für immer ein Mysterium bleiben. Es ist wie das Wembley-Tor 66.
Ja, es ist einfach das, auch ich glaube auch das Pauli-Stadion. Da ist auch viel noch anno 1966. Da kannst du auch nicht viel erwarten, wenn du da bei Pauli spielst.
Das nervt eben auch bei Pauli. Das ist so eine Wundertüte. Weißt du, manchmal spielen die da den letzten Rotz zusammen.
Die haben haben auch scheiße gespielt.
Ja, aber ich finde, an dem Tag waren sie noch über ihren Verhältnissen. Die sind ja immer scheiße. Die sind ja eigentlich immer scheiße. Ja. Und da waren sie zum Teil sogar noch okay.
Also der Einzige, der nicht völlig blind ist, ist der Norweger.
Ja, der muss wechseln.
Müller-Deli meinst du?
Ja. Das ist der Einzige, der minimal kicken kann. Und das hat man halt auch gesehen.
Also ich fand auch diese Szene ist eine Frechheit, dass du wirklich aus 50 Meter und selber wenn du nicht an der Grundlinie stehst, die Fahne hebst, das geht nicht. Trotzdem muss man sagen, Hinterseher hat ja auch nach der Pause in der 53. und 56. zweimal das leere Tor vor sich, wo er nur noch einschieben hätte müssen. Einmal schießt er sich selber an. Wenn du da das 1-1 machst, dann bist du ja auch sofort wieder im Spiel und hast noch 30, 35 Minuten Zeit.
Muss er auch machen. Trotzdem so, es war jetzt nicht der perfekte Querpass von Kinzombi.
Das stimmt.
Bisschen hart, bisschen in den Rücken, bisschen holperig, aber trotzdem muss, also am Ende ist er der Dumme, aber es war auch so.
Und dann hatte, glaube ich, in der Phase hatte der HSV auch noch das Momentum auf sich, dass die Pauli langsam wirklich nach hinten reingedrückt haben und dann rutscht halt diese Freistoßflanke, was auch immer das war, zum 2-0 durch. Und dann war das haben sie 5 bis 10 Minuten gebraucht, um sich davon zu erholen. Und dann war das Spiel in der 65., 70. eigentlich auch schon fast ausgeglichen, dass der HSV da nicht mehr richtig nach vorne kam.
Standard-Gegentor, auch mal so eine kreative Variante. Ich finde, das fehlt bei uns total. Also wir haben natürlich ein paar Standard-Tore, es liegt aber an Kittel, weil er die direkt reinballert.
Genau.
Aber Ecken und Freistöße aus dem Halbfeld, die wir ja genug haben, 4 Ballbesitz ist ja dann eine automatische Konsequenz, werden 0,0 genutzt. Und es gibt auch gefühlt noch nicht mal Kopfbälle aufs Tor.
Ja, aber wer soll das auch machen, ne?
Ja gut, aber das kann nicht die Lösung sein. Also ja.
Ist okay. Jetzt nicht wahnsinnig groß. Dann
Jung, Van Drongelen.
Jung und Van Drongelen, aber sind jetzt auch nicht so krank torgefährlich irgendwie. Also sonst
muss man es mal üben.
Aber vielleicht auch einfach mal eine Variante, wo man wirklich sich den Ball hinlegt und sofort schnell weiterspielt, wie der Knoll, der ja dann sofort in den 16er reingelaufen ist, als Wagnermann noch wirklich abgeschaltet hatte und dann wirklich frei da im 16er stand.
Ich muss nochmal weiter jetzt gehen in der Kritik, finde ich. Was mir auch gar nicht gefallen hat am Ende, du kannst das Spiel tatsächlich noch 0-3, 0-4 verlieren und wir hatten das in der letzten Saison und dann ist es eben nicht eine normale Niederlage.
Du bist ein großer Verfechter von Niederlagen im Zaum halten,
ja, muss man dazu sagen. Ja, weil dann ist auch wieder, hat der Trainer seine Mannschaft nicht im Griff und dann wird sich lächerlich gemacht und das tut noch mehr weh im Nachgang der Presse. Und ich muss sagen, wir hatten hier extremes Glück. Es kann ja, ich bin ja auch ein großer Verfechter davon, dass die Mannschaft am Ende hinten aufmacht.
Das stimmt, am Ende war es aber echt.
Aber dann kannst du mal ein Konter fangen oder zwei Konter fangen. Aber wir haben da noch 3-4 Konter gefangen, wo ich mich frage, Jungs, ihr könnt hier auch, also das ist hier auch ganz knapp an einer kompletten Katastrophe vorbeigeschrammt. Und dazu muss ich noch sagen, Jung, muss ich auch echt mal sagen, ist bei mir so ein bisschen unten durch. Das war mal ein ambitionierter Erstligaspieler mit super viel Potenzial. Dann haben wir lange Züge gehalten, auch ein bisschen Verletzungspech und so weiter.
Oh, da bist du aber nicht. Also dann ist er entweder nicht auf dem neuesten Stand oder. Also wir loben ihn in den letzten Wochen extrem.
Aber ich muss mal sagen, wenn ich ihn mit Van Drongelen vergleiche, finde ich, zum Beispiel fällt der schon oft dann sehr positiv auf. Und mir persönlich, das ist jetzt meine eigene Meinung, ist Jung so. Es ist mir zu wenig für so einen Spieler seiner Klasse. Da hätte ich mir einfach noch mehr von ihm erwartet.
Ist ja auch völlig in Ordnung, dass du es sagst. Ich sage nur, du bist nicht auf dem neuesten Stand. Also medial, ne? Das ist ja so ein bisschen der Tenor im Moment, dass alle sagen, Jung hat sich gefangen, ist jetzt wieder auf dem alten Niveau. Aber das siehst du nicht so.
Nee, sehe ich nicht so. Hat mir in dem Spiel auch natürlich, also Van Drongelen war genauso eine Katastrophe, aber Van Drongelen fällt mir wenigstens in den anderen Spielen dann noch sehr positiv auf und Jung schwimmt einfach nur noch mit.
Ganz kurz, wer wirklich auch richtig positiv aufgefallen ist, war dann jetzt auch wieder Fein. Hätte ja auch ein Spieler sein können, wir kannten ihn ja alle nicht, der nur gut spielt, wenn es eh gut läuft und wenn der Ball in den eigenen Reihen ist. Aber ich fand, man hat gleich am Anfang so eine Szene gesehen, wo man selbst schon als Zuschauer nach 8 Minuten das Gefühl hatte, so, es ist irgendwie so langsam und behäbig und sie finden keine Lösung, wo er richtig seine Mitspieler angeschrien hat und so einen gierigen Gesichtsausdruck hatte, wo man gemerkt hat, okay, geiler Tiger.
Also
hat sich auch im Spiel fortgesetzt. Also sowohl von der Körpersprache als auch spielerisch immer wieder die Bälle abgeholt, auch nie den Querpass gesucht, sondern versucht, was zu initiieren, auch als schon 0-2 stand. Also der Typ spielt sich immer mehr in mein Herz zumindest.
Vor allen Dingen ist auch ein Unterschied. Er guckt nicht mehr nur auf sich und bringt gute Leistung, sondern er geht auch voran und pusht andere und nimmt andere mit. Und das ist ja auf der Position, auf der Sechserposition super wichtig und deswegen halt noch wertvoller. Und ich fand hier den Torwart Fernandez auch ganz in Ordnung.
Ja,
und
fand ich sehr gut,
muss
ich
sagen. Leibold hat mir gut gefallen. So ein Aktivposten, hat da verhältnismäßig viel Wirbel gemacht, hat es jetzt auch einfach im Gegensatz zu Wagnermann da positiv aufzufallen, aber finde ich, der spulte echt Spiel für Spiel seine positive Leistung ab.
Ich fand ihn jetzt so spielerisch nicht so geil, aber ich weiß, was du meinst. Also agil ist er schon.
Er nimmt immer den ersten Ball, nimmt er geil mit und spielt dann da schon drin Gegenspiel aus, zieht in die Mitte, zieht nach außen, also ist er super aktiv und nimmt nicht nur an, spielt nach hinten, oder nimmt an, langen Ball nach vorne. Also der hat schon Potenzial.
Ja. Da trennt sich schon die Spreu vom Weizen, finde ich, bei Leibold, Fein und Heuer. Fernandes, die in so einem schlechten Spiel dann trotzdem irgendwie im Gegensatz zu den anderen noch positiv auffallen.
Weil es ist ja nicht einfach nach 0-2 und du merkst, irgendwie haben wir heute keine Idee, dann trotzdem noch sowas zu kreieren, ist stark. Das heißt, da haben wir schon mal ein paar Kandidaten, die nicht rausrotieren werden aus der ersten Elf. Jetzt mal in Hinblick auf Aue, das kommende Heimspiel. Wann ist es? Am Sonntag?
13:30.
Sonntag 13:30 gegen Aue. Aue so ein bisschen die Überraschungsmannschaft. 2 Siegen gestartet, Trainer irgendwie dubios entlassen, aber keine schlechte Truppe und wir wissen ja alle, der HSV zu Hause gegen so tiefstehende, unangenehme Ostmannschaften, traditionell schwierig, wissen wir aus der letzten Saison und das erwarte ich eigentlich auch diesmal, deswegen muss man da mit der besten Elf auflaufen. Welche ist das? Was für Änderungen würdet ihr so vornehmen? Also Heuer Fernandes nehme ich jetzt mal als Gesetz, dann haben wir jetzt links hinten Leibold, belassen es auch bei Jung und Van Drongelen oder Kai, würdest du da schon irgendwo, ich gebe dir mal die Möglichkeit reinzugrätschen, würdest du schon den Papa jetzt gerne sehen wollen.
Nein, nein, also es war nicht so gemeint,
dass Ledgert und Everton soll. Sind noch nicht fit.
Nein, nein, das war, also ich würde schon auf die beiden setzen, die haben schon noch ihre Chance da.
Aber rechts hinten, Wagnermann hatte jetzt seine Chance, hat von Hacking öffentlich Rückendeckung gekriegt, so, ja, hatte Schwierigkeiten, aber hat sich dann reingefunden, ist eigentlich so der übersetzt Slang für, zwar schon echt mau.
Ja, der muss weg.
Was soll er sagen?
Also er muss ihm Rückendecken geben, weil er wird ja noch irgendwelche Spiele für den HSV machen und du musst ihn noch aufbauen. Aber dann sagst du ihm jetzt auch intern, ja, ein paar Sachen waren gut, ein paar Sachen waren nicht so gut. Ihr seid alle auf Augenhöhe und ich probiere es jetzt mal. Ich denke mal dann höchstwahrscheinlich mit Duziak.
Ja, oder Naray, ne?
Aber der hat jetzt ja auch nicht geil gespielt.
Nee, aber also, hinten rechts ist, glaube ich, echt einfacher.
Genau, also Naray ist, die Zweitposition von Naray ist ja rechter Verteidiger und den kann man da hinten auch ausprobieren und dann Duziak ins Mittelfeld ziehen.
Macht auch Sinn, weil du brauchst nicht den zusätzlichen krass defensiven Außenverteidiger, weil Aue wird hinten drin stehen und der Raum wird höchstwahrscheinlich nicht besetzt sein.
Ja, und irgendwie Naray, ich glaube, es fällt ihm leichter, da hinten rumzuturnen und auch Defensiv-Zweikämpfe sind eben auch leichter als Offensiv-Zweikämpfe, das ist nur mal so. Und irgendwie traue ich ihm im Moment auch nicht zu, vorne Leute auszuspielen. Ich würde ihn auch gerne in der Mannschaft sehen, aber ich...
Ich finde es dann ein Schlag ins Gesicht für Duziak, wenn Naray ein scheiß Spiel abliefert und du kommst dann rein als Duziak und 10 Minuten vor Schluss, ja, spielt's okay, Spiel eh gelaufen und dann Naray spielt echt Grotte, wird ausgewechselt zur Halbzeit und darf dann vor deiner Nase auch noch das nächste Heimspiel starten. Da denkst du doch, was muss ich denn jetzt noch machen? Oder Naray, der darf jetzt alles machen und darf noch
anfangen. Überzeugt.
Aber ich glaube, wenn du Naray rechts hinten starten lässt und Duziak ins Mittelfeld stellst.
Ja, aber wen nimmst du raus im Mittelfeld?
Duziak hat ja schon gegen Nürnberg gezeigt, dass er auf jeden Fall richtig gute Ansätze hat.
Ja, aber da sind wir uns alle einig. Aber wen nimmst du raus?
Schau ich mal ganz kurz so.
Da hast du Fein, hast du Kinzombi.
Zumindest in der ersten Hälfte ist Kinzombi doch sehr stark abgefallen. Er ist jetzt... wurde er ausgewechselt zur Halbzeit, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob er raus musste. Er hat jetzt keine großen Fehler mehr in der zweiten Halbzeit gemacht, da hat sich das Spiel auch nicht mehr so angeboten. Aber
okay, aber mach mal kurz, also Kinzombi raus und Duziak und
rechts hinten Naray.
Okay, ja,
kann man so sehen. Und dann Kittel und Fein, das Mittelfeld bleibt so bestehen bei mir.
Ich muss sagen, ich höre auch immer so aus HSV-Kreisen, dass Kinzombi auch im Training unglaublich sein soll und dass alle immer sagen, also auch die anderen Spieler so sagen, so wow, es ist eine absolute Bombe, ist immer vorne auch im Strafraum. Ich meine, das ist ja auch die Grundvoraussetzung, dass letztendlich Tore fallen, dass da möglichst viele im Strafraum sind und er geht eben jedes Mal diese Meter, ist da vorne drin, ist deswegen auch so torgefährlich, macht auch diese Abstauber-Dinger, wie gegen 96, weil er eben da steht, obwohl er Sechser ist. Also man hört immer, dass er so unglaublich ist. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde es auch gerne glauben, aber ich habe es auch noch nicht gesehen. Also
ist wieder einige schuldig geblieben gegen Pauli.
Und also Duziak, wenn man jetzt einfach mal so ehrlich ist von den bisher gezeigten Leistungen, war jetzt Duziak besser, deswegen wäre ich glaube ich bei Bones und würde auch dann sagen, Kinzombi, die Konkurrenz ist gerade groß und Trainingsleistungen zählen nicht, dann musst du jetzt mal kurz Platz machen für Duziak. Der hat es ja definitiv auch verdient. Der ist ja mit Top-Leistung im Rücken rausrotiert, wenn man so will.
Genau, ja. Also da hat er wirklich Pech gehabt, dass dann halt Leute fit wurden und er dann erstmal wieder den Bank auf der Platz gesucht hat. Hat sich bisher auch nicht beschwert, also hat sich da auch formidabel verhalten und trotzdem weiter geil trainiert. Deswegen würde ich ihm einfach mal die Chance...
Formidabel.
Die Chance von Beginn an geben.
Platz auf der Bank hattest du, ne?
Ja.
Oder Bank auf der
Platz. Meinst du Bank auf der
Platz? Ja, er hatte sich den Platz auf der Bank hat er bekommen, aber trotzdem formidabel trainiert. Apropos Bank.
und vorne, Fein, Kittel, Hand und dann hätten wir jetzt noch die Außenposition, wenn wir jetzt sagen, in der Reihe zieht nach hinten rechts. Jatta eigentlich auch mal raus, ne?
Ja,
und dann
definitiv.
Harnik rein, ich finde, der hat jetzt die halbe Stunde auch nicht so genutzt. Ich würde gerne mal Amici sehen, ohne dass ich weiß, was der kann. Aber ich glaube, vorne in dieses Quartett hinter Seher könnte jetzt noch einer reinstoßen. Ich weiß noch nicht, wer jetzt.
Also Jatta hatte auch eine große emotionale Welle, auf der er die letzten Wochen geschwommen ist, auch durch die Unterstützung
natürlich. Aber ich fand auch gar nicht, dass er so geil gespielt hat. Müssen wir jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen, sondern.
Genau, dass er das ein bisschen überschattet, dass er so im Spiel an sich selber gar nicht so großartig war. Ja,
aber komm mal auf den Kandidaten zu sprechen.
So, Amici würde ich tatsächlich wirklich mal bringen, weil Hacking sagt zumindest in den Pressekonferenzen, dass er einen tollen Job macht, dass er auch in den U-Mannschaften, wo er kurzzeitig eingesetzt wurde, richtig geil aufgespielt hat. Und warum soll er denn einfach nicht mehr die Chance bekommen nach so einem sehr schlechten Spiel am Montag.
Das ist ja theoretisch natürlich dein Job jetzt hier, das zu erörtern. Wir wollen keine offenen Fragen, sondern...
Kann ich dir sagen, er wurde noch nicht mal in der 70. oder 60. eingewechselt und hat überzeugt. Das ist für mich der erste Schritt, gerade bei so einem Jugendspieler, dass er erstmal eingewechselt wird in der zweiten Halbzeit und dann ein gutes Spiel macht. Er hat erst ein Spiel gemacht und das war scheiße. Und da kannst du ihn nicht direkt in die Startelf tun.
Ja, okay, aber ich finde...
Außer du bist völlig verzweifelt,
Die linke Seite vorne, Mediata, konntest du am Montag auch überhaupt nicht gebrauchen. Jeder Ball, der ankam, ist entweder versprungen oder er brauchte erstmal 2 Minuten, bis der Ball sicher am Fuß war.
Und also Gato, ganz kurz, du würdest dann Jatta drin lassen?
Entweder würde ich Jatta... vor Amici würde ich Jatta, Duziak, Jairo spielen lassen.
Ja,
alle vor Amici. Und Die Frage ist nur, wer jetzt spielt. Es sind alle, finde ich, unheimlich auf Augenhöhe. Ich glaube, deswegen eiern wir auch hier so rum, weil du kannst bei allen irgendwie positiv und negativ was sagen und es gibt jetzt keine klare erste Elf. Mein Gefühl ist irgendwie so, dass Hacking nicht allzu viel verändert. Also Wagnumann, finde ich, ist relativ klar, dass der rausgeht und was dann vorne passiert, ich denke mal, ein anderer wird auch noch rausgehen.
Ich glaube, seine zweite Option war Narei bei Wagnumann und deswegen wird er jetzt Narei hinten hinstellen und dann ist es vorne Hand, Fein, Kittel, und dann glaube ich tatsächlich Jairo.
Jairo, ja. Also Kinzombi und Duziak raus.
Ja,
ist ja völlig okay.
Aber also, es ist alles schwammig. Ich glaube, Harnik wird sich durchsetzen. Und ich bin mir übrigens sicher, dass Hacking einer ist, der in solchen Situationen grundsolide die Sache angehen will und auf gar keinen Fall irgendwie da zu jung und unerfahren auftauchen will, sondern eher auf die gestandenen Spieler setzen wird, weil er eben sagt, wir müssen jetzt nach so einer Niederlage den Turnaround schaffen und wieder solide in die Spur finden. Gut. Er wird da auch kein Offensivfeuerwerk abbrennen.
Nee. Ja, voll. Und wie? Wird es auch nicht werden. Also es wird wieder ein ganz nerviges Spiel, glaube ich. Dafür ist der HSV noch nicht stark genug, sage ich jetzt mal, dass man solche Mannschaften in Grund und Boden spielt.
Aber wie geil, wenn dann Hand und Kittel beim Freistoß stehen. Ich meine, wie unangenehm für den Torwart, der dann nicht mal weiß, wer von beiden schießt, auf sich auf nichts einstellen kann und dass wir dann auch über Standards kommen können. Das ist eben diese Saison dann auch eine geile Qualität durch Kittel.
Ja. Ja, trotzdem mehr Torgefahr und vorne ein bisschen mehr Gier, die Dinger dann reinzumachen. Also bisher ist ja, Hinterseher haben wir jetzt auch gar nicht angesprochen, ist ja noch unangetastet.
Ja, kann man wechseln.
Da könnte man natürlich Harnik dann an vorderster Front mal hinstellen, mal gucken, wie das dann funktioniert, weil die Leistung gegen Pauli war von Hinterseher dann schon mau. Also man misst ihn ja dann an Toren. Mm. Bobby Wood scheint kein Thema zu sein, insofern...
Überhaupt nicht, ne? Also der ist ja nicht mal irgendwie andersweise erwähnt worden. Hacking hat auch diese Woche...
Macht sich immer gut gelaunt warm, sehe ich. Ich sehe ihn immer, lacht viel und auf der Bank auch immer gut drauf.
Aber bei dem Gehalt?
Scheint zufrieden zu sein, der Kollege. Aber irgendwie überzeugt der Dieter noch gar nicht.
Also Harnik sehe ich auf jeden Fall nicht außen. Dafür ist er... in meinen Augen nicht schnell genug und nicht oder nicht mehr auch schnell genug. Auch nicht
trickreich genug.
Genau.
Ich sehe ihn auch für Hinterseher.
Genau, also wenn tauschen Hinterseher oder Harnik die Position 1-1, falls Hacking da was überlegen sollte und im Mittelfeld oder vielleicht rechts außen, dann auch vielleicht Jairo, der ist definitiv technisch begabt genug für die rechte Seite.
Wie doll brennt der Baum, wenn man jetzt nicht gewinnt gegen Aue?
Ein wenig, weil du bist nur noch Zweiter. Erster Stuttgart mit 14, HSV Zweiter mit 13, Bielefeld mit 12 und dann kommen 11, 10, 9. Ich denke mal, dann wird man nämlich nur noch auf einem Relegationsplatz sein oder schon vierter Platz und dann ist man das erste Mal wirklich in der Realität angekommen. Jetzt schwebt man noch. Und
dann lernen wir nämlich auch mal den schlecht gelaunten Dieter kennen.
Ja, jetzt schwebt man noch irgendwie so auf Wolke 7 und bei Hacking ist ja auch immer, der ist ja in der Rückrunde nicht der Allerstärkste manchmal. Von daher ist es ganz gut, dass man jetzt, oder wäre es schön, wenn wir in der Hinrunde uns gut positionieren und deswegen darfst du jetzt auch kein Amici oder so bringen und irgendwie zu sagen, ich mache jetzt mal was ganz Verrücktes, weil die Punkte zu Hause gegen Erzgebirge, die brauchst du, um aufzusteigen. Wenn du da nicht gewinnst, dann ist es...
Das war das, was letztes Jahr nicht funktioniert hat, ne? Diese leichten Dinger, die müssen dann auch mal klar gewonnen werden. Also das muss ja der Anspruch sein.
Ja.
Aber wie man das dann hinkriegt, ich glaube, das geht nur über Tore und Selbstvertrauen. Bohnst du Wurz noch?
Genau, also ich gehe definitiv mit. Die Heimspiele gegen die vermeintlich Leichten müssen definitiv gewonnen werden. Wobei ich aber auch sage, so eine Aussage, wie sich diese Liga formiert. Wer jetzt wo ungefähr sich einpendelt, kann man denn auch doch erst nach dem 10. Spieltag sagen. Es kann, Stand jetzt sieht es ja so aus, als wenn Bielefeld und Fürth sich in so einen kleinen Run spielen mit 11-12 Punkten nach 6 Spielen. Es kann aber auch in 4 Spieltagen schon wieder anders aussehen. Deswegen würde ich sagen, nach 10 Spielen hat sich das ungefähr sortiert, dass jeder Verein weiß, wo geht die Saison hin, worum spielt man. Und dann kann man da schon eine schlüssigere
Aussage. Ja, aber das ist ja unabhängig davon. Du musst jetzt auf dich gucken. Ja, und wenn du nach 7, wenn du nach 7 Spielen nur 13 Punkte von 21 möglichen hast, dann ist das zu wenig.
Ja. Und das rächt sich hin. Am Ende reicht ein 2er-Punkteschnitt zum Aufstieg. Das wissen wir ja.
Ja.
Also, dass du dann, so, wenn du 68 hast, letztes Jahr bist du auch mit 57 aufgestiegen. Also, das würde schon irgendwie reichen. Aber gut, aber wie du schon sagst, ne, Punkt für Punkt, Spiel für Spiel, bla bla bla, das alte Lied. Aber trotzdem 2 Niederlagen am Stück, das geht definitiv in dieser Liga nicht, weil dann die Stimmung auch einfach zu doll kippt. Deswegen, Druck ist auf jeden Fall größer als beim normalen Spiel und auch größer als vorm Derby, finde ich. Gegen Aue musst du gewinnen und das wird nicht so einfach. Wo ist Aue jetzt tabellarisch noch ganz kurz?
Fünfter. Deswegen, die genau wie Fürth und Bielefeld, die haben gerade so einen kleinen, relativ guten Saisonstart und da weiß man noch nicht, ob es jetzt wirklich mehr wird übers Jahr hinweg oder ob das jetzt nur so eine kleine Beginnerphase
ist. Mein Tipico-Konto habe ich auf jeden Fall schon wieder leer geräumt durch das Derby.
Me too. Da habe
ich sämtliche Wetten laufen, die aber alle auf Sieg ausgelegt waren. So hatte sogar die Sicherheitsvariante ohne Handicap, aber nicht mehr dies aufgegangen. Also
dafür aber ein Tipp, wie ihr jetzt wirklich reich werden könnt.
Ja.
Die Quote auf den HSV. Ja, tipp mal, was ist eure Quote? Was denkt ihr, was die Quote auf Sieg HSV?
1,6.
Nee. Glaube ich höher. Die sind ja auch nicht blöd. Ich glaube 1,95.
1,43 nur.
Was? Skandal.
Und aber mein Tipp ist, Ergebnistipp. Ich denke, es werden nicht viele Tore fallen. Es wird ein sehr Sicherheitsspiel werden vom HSV. Ich würde auf ein 1:0 tippen für den HSV. Das ist eine 7,5er Quote. Und ich denke mal, das Geld ist wirklich geschenkt da, ne?
Wobei es immer nicht so Spaß macht, wenn du dann ein frühes Tor machst in der 12. und die ganze Zeit hoffen musst, dass der HSV nicht noch einen macht.
Ja, aber 2-0 ist 7,0er nur.
Obwohl du dich dann doppelt freuen kannst bei jeder vergebenen Chance, dass du denkst,
win-win.
Auf der anderen Seite, yay, geil. Mein Tipp hält. Ihr merkt,
ich sehe das wieder. Ganze auch mega positiv. Ich glaube, diese Saison ist der HSV ein anderer als letzte Saison. Ich glaube, die hauen die weg und dann hast du 16 Punkte und hast mich einen sensationellen Saisonstart gehabt.
So, und das schreiben wir und dann kommt auch irgendwann Stuttgart. Habt ihr schon Tickets übrigens?
Pokal, ja.
Ja, für alle Nichtmitglieder, die das jetzt hören, jetzt ist ja auch gerade freier Vorverkauf fürs Pokal. Was ist das? Ist das schon irgendein Achtelfinale?
Nee, ist einfach zweite Hauptrunde. Runde. Zweite Hauptrunde am 29.10.
Da habe ich eine spektakuläre Wette. Da gibt es 100 Euro für 1 Euro auf HSV-Pokalsieg. Und ich glaube, dass wenn du jetzt 2 Runden überstehst, wie auch immer, dass du dann einen geilen Cash-Out angeboten kriegst von Tipico.
Ja, es ist Next Level. Sehr, sehr spitzfindig gedacht. Ja.
Macht ja Sinn, oder nicht?
Die Runden überstehen wir auf jeden Fall.
So, wenn du jetzt im Viertelfinale bist oder sogar Halbfinale wie letztes Jahr, dann kriegen sie ja richtig Angst.
Ja.
Haben keinen Bock, dir 10.000 Euro auszuzahlen und bieten dir dann so
paar hundert.
700 vielleicht.
Ja. Das wäre natürlich geil.
Naja. Ihr merkt schon, wir sind weit fortgeschritten im Wettgame und haben ein bisschen die Kontrolle verloren. Hoffentlich der HSV nicht. Dann am Sonntag um 13:30 gegen Aue ein seriöser Arbeitssieg. Das wünschen wir uns. Haut rein und bis dahin.
Bis dann.
Ciao.